Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und in dieser Folge geht es ums Loslassen. Dazu spreche ich mit der Psychologin und Autorin Sophie Lauenroth, die sogar ein ganzes Buch übers Loslassen geschrieben hat. Sophie, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, es freut mich, hier zu sein. Ich bin ganz gespannt, worüber wir heute sprechen. Ich habe dir ja schon mein Buch zugeschickt und du hast gesagt, du hast mal reingeluchst. Und mal sehen, welche Themen du dir ausgesucht hast für heute.
Genau, ich habe mal reingeluchst. Loslassen ist ein Thema, was ich persönlich super spannend finde und ich glaube, das finden auch viele Menschen, die hier zuhören, spannend. Und ich würde gerne mit einer Frage, mit der du auch eröffnest in deinem Buch, starten. Du sagst ja, was kommt nach dem Loslassen? Und das würde ich gerne mal dich direkt einfach fragen, was kommt denn nach dem Loslassen?
Ja, also Loslassen verbinden ja viele damit, dass man etwas vielleicht auslöscht aus dem Leben oder so tut, als wäre es nicht da gewesen. Aber eigentlich ist es ja eher so ein Prozess, dass man etwas loslässt, woran man lange festgehalten hat. Das können alte Gedanken sein, alte Rollen, vielleicht auch Schuld oder Angst. Darüber spreche ich ja auch im Buch. Und wenn man das loslässt, dann lässt man auch so ein bisschen die Illusion los, dass man alles kontrollieren kann im Leben. Und viele von uns sind so kleine Kontrollfreaks und wollen alles kontrollieren können. Also es ging mir auch lange so. Und wenn man das loslässt, dann ist es, glaube ich, auch ein gewisser Reifungsprozess, den man durchmacht. Also man erkennt dann, was kann man wirklich beeinflussen im Leben und was nicht. Und man hört auch auf, sich über Dinge zu definieren, die längst vergangen sind und die eigentlich längst nicht mehr zu einem gehören.
Also ich habe jetzt verstanden, dass vor dem Loslassen irgendwie das Festhalten da ist. So, das habe ich verstanden. Okay, ich halte fest, ich lasse los und dann ist was genau? Das Ende einer Illusion, mehr Freiheit, weniger Kontrolle, macht das nochmal greifbarer, bitte.
Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall, dass Loslassen, also wenn man etwas loslässt, was man lange festgehalten hat, das kann jetzt vielleicht sein wie eine Angst, die schon lange zu mir gehört hat oder Schuldgefühle oder Kontrolle. Dann lernt man auch, Gedanken loszulassen, die uns in der Vergangenheit sehr festgehalten haben, die uns klein gehalten haben. Und das macht einfach mit uns etwas, indem wir uns freier fühlen, leichter fühlen. Und das ist wie so eine, ich vergleiche das immer mit einem Rucksack, den man auf dem Rücken hat. Und all die ganzen alten Rollen, Schuldgefühle, Ängste sind da hinten drin und das wird immer schwerer und schwerer. Und wenn man das lernt loszulassen, dann wird einfach das Leben auch leichter.
Rollen, Schuld, Ängste, große Worte. Ich würde gerne von dir mal wissen, wie geht das? Also wie lasse ich diese Sachen los? Und vielleicht kannst du da ja auch als Beispiel dienen. Wie ist denn dein Weg überhaupt? Wie geht das loslassen? Wie funktioniert das für dich ganz konkret?
Teilweise denken wir, dass Loslassen vielleicht sehr schwer ist, weil es ja etwas ist, was wir lange festgehalten haben, also bestimmte Dinge, die wir zu unserem Leben dazugehörig gefühlt haben. Aber das muss auch gar nicht schwer sein. Das kann auch leicht sein, wenn man das richtig angeht. Also im Buch, das heißt, der schreibst dir von der Seele, da habe ich in jedem Kapitel so Dinge, die man loslässt und dazu ja immer einen Schreibprozess und mit gezielten Fragen, wo man sich einfach durchs Schreiben, durch die Antworten auf die Fragen im Buch besser kennenlernen kann. Und Schreiben ist sehr, sehr kraftvoll. Das wird ja auch in einigen Therapieformen angewendet. Und das verbindet einfach die mentalen Prozesse im Kopf, das Herz, den Körper. Es verbindet alles irgendwie miteinander und kann auch gespeicherte Emotionen dann in Bewegung bringen.
Was ich ganz interessant finde gerade ist, festhalten ist schwer, ne? Der Rucksack, den man mit sich trägt. Und wenn man loslässt, wird's eigentlich leichter. Das ist so ein bisschen so ein umgekehrter Punkt. Einfach als interessantes Gedankenspiel. Und jetzt muss ich einmal meinen Gedanken sortieren. Du bringst jetzt hier das Schreiben mit rein. Das kann ich persönlich total gut nachvollziehen. Mir persönlich hilft es auch, beispielsweise morgens zu journalen oder abends Tagebuch zu schreiben oder grundsätzlich. Also Schreiben in dem Moment ist ja wie so eine Art Methode, Methode könnte man sagen, um Emotionen fließen zu lassen. Das können ganz verschiedene Sachen sein, ne? Also ich würde mal im weiteren Sinne sagen, eine Form der Kreativität ist Schreiben. Ich verkörper in dem Moment aber ja wirklich auch meine Emotionen, weil durch das, was ich als Gefühl oder Gedanke in mir habe, das Schreiben mit der Hand, das ist ja ein körperlicher Prozess auch, wird ja die Emotion auch verkörpert. Und dadurch lasse ich die Emotionen fließen und gebe sie gewiss in gewisser Hinsicht auch aus mir heraus. Ja, also es ist ja etwas in mir. Und durch das Schreiben geht dann vielleicht meine Trauer, meine Wut, meine Angst, meine Scham, mein was auch immer, für meine Hoffnung, die nicht eingetreten ist, mein verlorener Wunsch, was es auch immer ist, geht dann vielleicht so von mir, von meinem Rucksack, meinem inneren Rucksack auf das Papier über. So baut sich dieses Bild zumindest gerade metaphorisch in mir. Macht das aus deiner Perspektive Sinn oder würdest du da noch was ergänzen? Wie kann ich das verstehen?
Ja, genauso empfinde ich das auch, wenn ich schreibe. Also ich empfinde das als sehr befreiend, weil man im Alltag, ne, man hat so viele Gedanken, und manchmal bekommen diese Gedanken und die Gefühle, die wir dadurch empfinden, gar nicht so viel Raum, ne? Weil dann steht das To-Do an und ach, das hier muss ich noch machen und dann schiebt man so Dinge weg. Vor allem unangenehme Gefühle wie Trauer, Schuld oder Scham oder auch Wut. Es sind so Gefühle, die Menschen gern, ach, das fühle ich mal später oder am besten gar nicht, ja. Und durch das Schreiben wird das natürlich nochmal aufgeweckt und das kann auch ein sehr emotionaler Prozess sein. Also wir sehen das auch bei Filmen, die wir schauen. Die können ja auch super starke Emotionen in uns wecken, wo man dann denkt, warum betrifft mich das denn jetzt so stark? Ist doch nur ein Film. Aber sind einfach gespeicherte Emotionen, die wir vielleicht vorher nicht so stark gefühlt haben. Und da kann das Schreiben helfen, weil letztendlich alles, was wir nicht fühlen, das stellt sich hinten an.
Okay, jetzt muss ich aber natürlich auch nochmal hier der Anwalt sein für die Menschen, die hier gerade vielleicht zuhören und sagen, ey, ich höre einen Podcast, weil ich finde Hören total klasse, ich finde aber Schreiben nicht so klasse. So, was mache ich denn jetzt, wenn Schreiben einfach nicht meine Methode ist?
Also wenn, das gibt's natürlich auch. Also gerade jetzt im digitalen Schreibalter sind auch viele aus dem Handschriftlichen raus. Man kann natürlich probieren, ne? Vielleicht schreibt man lieber am Laptop, wenn das mehr Spaß macht. Das geht natürlich auch. Aber wenn Schreiben gar nichts für dich ist, kann man natürlich entweder auch mit der besten Freundin, dem besten Freund quatschen über solche Dinge oder auch einfach vielleicht ein Videotagebuch führen, dass man einfach das nur für sich macht, dass man sich selbst aufnimmt oder halt auch nur eine Tonaufnahme und dann einfach mal über die Dinge quatscht, über die man quatschen möchte. So als wäre man jetzt vielleicht wie in einer Therapiesitzung mit jemandem, aber man ist eigentlich alleine, weil tatsächlich Selbstgespräche, die können auch gut helfen, einfach Dinge nochmal zu verarbeiten. Ich rede auch den ganzen Tag eigentlich mit mir selber. Manchmal hört mein Freund mich sprechen und fragt dann was. Ich so, ach, ich rede nur wieder mit mir selbst.
Okay, aber das ist interessant, weil wenn ich dir jetzt zuhöre, dann weißt du, was immer noch da ist? Das ist nämlich, die Emotionen müssen irgendeinen Kanal bekommen. Ne? Der Kanal ist jetzt hier gewechselt, gerade vom Schreiben zum Sprechen beispielsweise. Andere Leute, was weiß ich, ne, machen Musik, geht ja genauso. Oder gehen laufen, keine Ahnung, kann alles Mögliche sein. Ich versuche so eine Quintessenz herauszuziehen und das ist, ich muss meinen Emotionen irgendeinen Kanal geben, damit die fließen können. Das finde ich super sinnvoll. Da habe ich persönlich auch gute Erfahrungen mitgemacht, ob das Sharing-Formate mit FreundInnen sind, ob das Schreiben mit mir selber ist, ob das eine Therapiestunde ist, ob das Sport ist, hilfreich ist. Also es ist super, wenn man weiß, was für einen selber funktioniert und da ein bisschen rumprobieren. Allerdings komme ich da ja nur hin, wenn ich schon sage, bewusst im besten Fall, okay, ich suche mir jetzt hier einen Rahmen, wo ich meine Emotionen reingeben kann. Ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt einfach eigentlich noch gar nicht bereit bin, loszulassen? Also wenn es so eng in mir ist, dass ich will das nicht loslassen.
Die Frage kann ich gut verstehen, weil es gibt natürlich oft Dinge, an denen wir festhalten aus einem bestimmten Grund. Und meistens ist das etwas, weil wir uns vielleicht vor etwas schützen möchten, vor einer Angst. Das kann jetzt sein, Angst vor Bewertung oder Angst vor Ablehnung, ne? Also ich halte vielleicht an diesem alten Job fest, den ich schon jahrelang mache, den ich aber eigentlich nicht mag. Und eigentlich möchte ich was anderes machen, aber ich halte dran fest. Dann muss man sich fragen, ich finde, dann hilft so ein Perspektivwechsel ein bisschen. Warum halte ich dran fest? Also was, wie möchte ich mich damit schützen oder wovor möchte ich mich schützen? Und da hilft es auf jeden Fall, sich da nochmal zu reflektieren. Da können die Schreibaufgaben helfen oder, wie du sagst, einen anderen Kanal finden, indem man das mal erforscht. Welche Angst steckt denn dahinter? Weil alles, was wir loslassen möchten, das ist ja auch ein bisschen ein Weg ins Unbekannte. Und alles, was unbekannt ist, das macht uns irgendwie Angst, weil wir wissen ja gar nicht, was kommt denn danach?
Ja, das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen und nachfühlen. Oh, ich habe mal, oh, warte, lass mal aus dem Kopf sagen, was, die 28., nee, 35. Folge oder so. Also wenn wir jetzt hier aufnehmen, das wird irgendwie eine, weiß nicht, in den 210er Folgen sein, also wirklich lange her. Da habe ich mal mit einer Psychologin gesprochen, Heide Nullmeier heißt die, glaube ich. Die war auch damals schon über 80, als wir die Folge aufgenommen haben.
Oh, verrückt,
ganz,
ja.
Ja, solche Gespräche sind wertvoll. Die hat ein ganz klasse Zitat gesagt. Ich habe ihre Biografie gelesen als Vorbereitung auf das Gespräch damals. Die hat gesagt, wo die Angst ist, geht's lang.
Genau.
Und das finde ich ist so ein schöner Leitsatz. Da muss ich gerade dran denken, wo du nämlich sagst, ja, was unbekannt ist erstmal, macht uns Angst. Das kann ich total nachvollziehen, klar. Ne? Also häufig halten Menschen an irgendetwas fest, was ihnen überhaupt nicht entspricht, was sie auch überhaupt nicht glücklich macht oder zufrieden macht, langfristig gesehen, aber irgendwie vermittelt es mehr gefühlte Sicherheit, als den Sprung zu wagen. Ne?
Ja.
Also das kann, und da dann eben diesen Leitsatz, wo die Angst ist, geht's lang. Wenn da jetzt wirklich eine Klippe ist oder wirklich eine rote Ampel und da fahren ganz viele LKWs, nee, dann geht's da gerade mal nicht lang. Dann ja. Ist deine Angst super und will dich schützen und hat einen großen, großen Nutzen.
Genau.
Aber genau das bringt eigentlich den zweiten Punkt. Ich habe nämlich gerade mir fett ein Wort eingekreist, nachdem ich es aufgeschrieben habe, und das ist Grund. Du hast nämlich gesagt, ja, aber so Gefühle haben ja auch immer einen Grund, und ich glaube, das ist ein hilfreicher Punkt. Ich bin ja extra gerade in dieses Beispiel reingegangen und habe diese Position eingenommen. Ja, ich will jetzt hier noch nicht loslassen, ich bin nicht bereit, ich bin innerlich ganz eng und halte fest. Und dann hast du gesagt, ja, okay, aber das hat ja auch einen Grund. So. Und dann, natürlich, es erfordert eine gewisse Reflexionsfähigkeit. Also wenn ich nur in meiner Emotion verhaftet und gefangen bin, dann funktioniert es nicht. Aber in dem Moment, wo ich aussteigen kann und erkennen kann, hey, ich bin hier gerade nicht bereit loszulassen. Es kann ja auch sein. Es kann ja auch sein, dass ich sage, fuck it, ich will nicht loslassen. Wenn ich das aber für mich erkenne, dann, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ich versuche es runterzubrechen, für die Menschen, die hier zuhören, damit es so einfach wie geht ist, oder so einfach ist, wie es geht, dann darf ich mich fragen, was ist der Grund, warum ich hier gerade festhalte?
Genau,
woran halte ich hier gerade fest? Und das bringt mich gegebenenfalls ja auch weiter zum Loslassen.
Ja, definitiv. Also ich meine, man kann sich ja nicht zwingen zum Loslassen. Und wenn man wirklich sagt, hey,
ja, genau,
ich bin
deswegen
dazu noch nicht bereit, dann ist das okay. Dann wird vielleicht ein Punkt in deinem Leben kommen, wo du sagst, jetzt bin ich bereit, jetzt möchte ich das loslassen. Weil so, genauso ist es auch mit Therapie. Also man kann sich nicht in Therapie zwingen und erwarten, dass es funktioniert, wenn man reingeht und sagt, oh, ich will das jetzt aber eigentlich nicht. Dann funktioniert es natürlich nicht. Man muss immer bereit dazu sein. Aber dann kann so eine Frage auch helfen, dass man sich mal fragt, warum halte ich fest? Und das hat auch viel mit alten Rollenbildern zu tun. Also bei mir persönlich war es ganz viele Jahre, und das habe ich auch durch Therapie rausgefunden, dass ich immer die Starke so viel sein wollte. Ich habe immer so eine Maske aufgesetzt. Niemand sollte sehen, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Panikattacken habe. Ich wollte immer stark wirken. Weil ich bin auch mit dem Glaubenssatz aufgewachsen, was sollen denn die Leute denken? Es war immer wichtig, was die Leute denken.
Klassiker.
Ja, ja. Und das wurde mir durch die Therapie bewusst. Das war auch so ein Ding, was meine Panikattacken und Ängste aufrechterhalten hat, weil man kann natürlich nicht immer stark sein, das ist ein enormer Druck. Und das dann loszulassen mit der Zeit durch kleine Schritte, das hat wirklich geholfen, auch so ein bisschen von der Angst loszulassen.
Okay.
Ja, wie ist denn das bei dir? Was würdest denn du sagen? Du hast gerade so genickt, als ich gesagt habe, die starke Person sein. Hast du vielleicht so eine alte Rolle, die du eingenommen hast über viele Jahre, die du schon losgelassen hast oder loslassen möchtest?
Ja, das ist das Schöne. Wenn man mal so ein bisschen sich mit sich selber beschäftigt hat, dann kann man da ja auch irgendwie auf eine Weise ganz liebevoll und ganz weich drauf schauen. ich habe auf jeden Fall, ich glaube, so der allererste Glaubenssatz, den ich für mich identifiziert habe. Wobei, wenn ich noch ehrlicher bin, dann habe nicht ich den identifiziert, dann hat meine damalige Freundin den für mich identifiziert. Liebe Grüße, falls du zuhörst. Und das war, ich werde nur geliebt, wenn ich die Erwartungen erfülle. So. Ne, also so, ich bin nur dann okay, wenn ich die Erwartung erfülle. Das war so ein ganz krasses, also ne, deswegen, das geht ja voll in die Richtung, ich muss jetzt hier stark sein oder ich muss die Erwartung im Außen irgendwie erfüllen, weil nur dann bin ich okay. Und ich habe mir das auch in, ich habe einige Jahre Therapieerfahrung in meinem Leben, ich habe mir das angeschaut aus meiner Biografie, auch aus der Historie meiner Familie. Da spielen natürlich auch transgenerationale Geschichten immer eine große Rolle, ne? Also ich kann das heute total sagen und es macht auch super Sinn und ich finde das wichtig. Deswegen, also beispielsweise meine Familie war nach dem Zweiten Weltkrieg Vertriebene, so, ne, die dann hier in Westdeutschland waren. Und da darfst du, ne, also da bist du wirklich in der sozialen Hierarchie ganz, ganz weit unten und bist da, es gibt kein Essen, bist total darauf angewiesen, dass Leute auch, weiß, irgendwie dir wohlgesonnen sind, aber es ist eigentlich alles knapp und wenn du dann auch noch irgendwie in der Nachbarschaft einen Scheißruf hast oder nicht gut dastehst, dann ist das wirklich existenziell, wortwörtlich. Genau. Ja. Ne? Also das heißt, du musst die Erwartungen im Außen erfüllen, davon hängt dein Leben ab. So, und das war einfach Realität, 2 Generationen vor mir in meiner Familie und das ist aber so ein Ding, was sich natürlich irgendwie auch durchzieht. Ne? Eine Angst, mit denen meine Großeltern, meine Eltern aufgezogen haben, was auch weitergegeben wird und ich bin Gott sei Dank jetzt in der Lage, einfach irgendwie, nicht weil ich der Erste bin, der in der Lage ist, aber irgendwie, weil ich die Ressourcen irgendwie so habe, dass ich nicht nur die ganze Zeit im Außen kämpfen muss, sondern auch nach innen schauen darf, das mal aufzulösen. Und ich finde es wahnsinnig wertvoll, beispielsweise so eine Therapie gemacht zu haben, bevor ich möglicherweise Kinder in die Welt setze oder so. Ich kenne grundsätzlich meine Muster und würde sagen, dass ich mich so ein bisschen selber kenne. Und das ist total wertvoll. Da gibt es natürlich noch andere Glaubenssätze oder Themen, aber das ist jetzt vielleicht eine Sache, die ich preisgeben kann, so die einfach da ist. Und ich glaube, das haben ganz, ganz viele Menschen.
Ja.
Man muss es, was heißt man muss? Man muss erstmal gar nichts, ne? Aber es sind ja, das eine Sache, die ich auch gelernt habe in dieser Reise in Humans Are Happy, ist, du kannst der Spannung nicht ausweichen. Ja. Mhm. Ich kann halt, also eine innere Spannung oder ein innerer Konflikt ist da. So. Und ich kann halt entweder damit umgehen, indem ich aktiv darauf zugehe, indem ich beispielsweise mich der Emotion stelle, in Form von was auch immer, Schreiben, Therapie, wir haben so ein paar Beispiele ja schon genannt, oder einfach mit mir selber mich hinsetze und ein Gefühl fühle, ja, also das ist ja auch im Alltag, Therapie ist ja auch darauf angelegt, beispielsweise, dass es ein endlicher Prozess ist, aber den Raum aufzumachen zum Fühlen, das sollte ja also für mich ist es wichtig, dass es Teil meines Alltags ist. Also ich versuche eigentlich immer morgens oder auch immer wieder zwischendurch erstmal mich zu fühlen und Raum aufzumachen. Und ich habe auch regelmäßig mit Freunden Sharing-Formate, wo genau das einfach nur dran ist. Ne? Also Raum aufmachen zum Fühlen. Und das ist so, so wertvoll.
Ja.
Weil man da einfach durchgehend Prozess, also ja, weiß nicht, es geht ja nicht nur darum, innere Muster zu bearbeiten, sondern einfach auch den Raum fürs alltägliche Fühlen aufmachen, weil wir leben leider in einer Welt, die sehr, sehr unverbunden ist. Zumindest, ich merke gerade diesen Kontrast auch total hier im urbanen Raum. Ich war den gesamten Februar mit ein paar Menschen zusammen auf Sizilien, auf einem Berg haben wir ein Haus angemietet und ich mag mal sagen, also heilige Scheiße, so die ganze Zeit eingebunden in der Natur zu sein und in Gemeinschaft, da kann schon mehr Emotionen fließen, als wenn du jetzt wieder hier bist, hast Asphalt, hast Beton, hast Baulärm, hast Autos.
Ja, ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also super spannend, was du erzählst, auch das Thema mit der transgenerationalen Weitergabe, das habe ich bei mir in der Geschichte auch festgestellt und daher kommt auch mein Glaubenssatz. Und ich finde es aber toll, dass wir in unserer Generation jetzt uns so sehr für mentale Gesundheit interessieren und da so dieser Boom passiert ist über die letzten Jahre. Ich habe so das Gefühl, das ging so mit Corona los, dass viele sich mit mentaler Gesundheit auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, es ist vielleicht auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen vorhergesehen, aber es ist irgendwie so unsere Aufgabe, vielleicht jetzt diesen Kreislauf der transgenerationalen Weitergabe irgendwie zu durchbrechen, indem wir da genauer hinschauen und sagen, ah, okay, das hat sich jetzt in meinen vorherigen Generationen in der Familie so viel wiederholt und immer wieder zu den gleichen Problemchen geführt. Vielleicht sollte ich da jetzt mal genauer hinschauen und genau das loslassen. Da sind wir wieder beim Loslassen. Also finde ich super spannend. Und was ja helfen kann, sind deine, wie du sagst, dass du morgens mal in dich reinfühlst, ist auch ein wertvoller Tipp. Also so eine Mini-Rituale, dass man das eigentlich einfach zu seinem Alltag macht, dass man sich mal eine Minute nimmt, mal gar nichts macht und sagt, jetzt fühle ich mal in mich rein, jetzt schaue ich mal, wie geht's mir denn eigentlich gerade und setz mich nicht gleich ans nächste To-Do.
Hier kommt einmal eine kurze Unterbrechung für die Werbung und die beginnt mit einem kleinen Check-in. Wie stehst du eigentlich zu dem Themenfeld Ordnung und Sauberkeit? Ich habe hier im Humans Are Happy Podcast ja beispielsweise angefangen, Wohlbefinden und Glück vor allem in den ersten Jahren aus einer sehr, sehr wissenschaftlichen Perspektive zu behandeln. Denn gerade als ehemaliger Projektmanager finde ich es unfassbar wertvoll, Ordnung und Struktur in gerade vermeintlich weiche Themen wie eben Wohlbefinden oder Glück zu bringen. Diese Herangehensweise hilft mir aber nicht nur im Podcast, sondern auch in meinem privaten Leben, wie beispielsweise in meiner eigenen Wohnung. Auch hier sind mir Ordnung und vor allem Sauberkeit super wichtig. Ich mag dazu diese Perspektive. Deine Wohnung ist nichts weiter als ein Spiegelbild deiner Persönlichkeit. Und genau daher halte ich meine Wohnung auch gerne aufgeräumt, gerne ordentlich und gerne auch sauber. Denn genau das hilft mir am Ende, um offen zu sein für Inspiration und Kreativität und auch um produktiv zu sein und damit am Ende selbstwirksam. Und genau hier setzt auch mein heutiger Werbepartner HK an. HK stellt seit knapp 80 Jahren unbedenkliche Putz- und Waschmittel her und zwar nach höchstem Anspruch. Wirksam, aber sanft, konzentriert, aber ohne unnötige Zusätze. Daher machen die Produkte von HK nicht nur kraftvoll sauber, sondern sie hinterlassen auch ein gutes Gefühl, weil sie nichts angreifen, sondern schonen. Die HK Neutralseife steht dabei repräsentativ für einen bewussten und modernen Umgang mit Sauberkeit, denn sie besteht aus milden und unbedenklichen Inhaltsstoffen, die deine Haut und deine Materialien schonen. Das HK Sensitiv Waschmittel kommt ebenfalls ganz ohne Duftstoffe oder unnötige Zusätze aus und eignet sich damit ideal gerade für empfindliche Haut oder für Allergiker und Kinderhaushalte. HK steht für Sauberkeit, die sich gut anfühlt und gleichzeitig für den Verzicht auf aggressive oder geruchsintensive Chemie. Und das Beste, mit dem Code LEO15 erhältst du im April und Mai für deinen Frühjahrsputz ganze 15% auf das gesamte HK-Sortiment. Teste jetzt HK, putze deine Wohnung mit einem guten Gefühl und spare 15% auf das gesamte Sortiment auf hk.com mit dem Code LEO15. Alle Informationen dazu findest du wie immer auch in den Informationen unter dieser Folge. Und jetzt geht es weiter.
Ja, also das ist, da habe ich auf jeden Fall einen starken Anknüpfungspunkt zu. Ich freue mich jeden Morgen darüber. Ich kann das gar nicht planen, aber so, man wacht ja in der Regel auf und keine Ahnung, entweder bist noch total verschlafen und es ist so ein langsamer Prozess, bis man irgendwann mal da ist oder du wachst irgendwie auf und hast irgendwelche Gedanken und so weiter. Und ich weiß es, also jeden Tag freue ich mich darüber, wenn ich zum allerersten Mal in diese Metaebene schalte, ich denke ja gerade, ne? Also so dieses, weil das ist eigentlich das Aufwachen, ne? Ja. Es geht nicht darum, dass mein Körper wach ist. Der ist natürlich auch wach und ich liebe das. So, ich versuche meinem Körper sehr viele gute Voraussetzungen zu geben für viel Energie und so weiter. Aber ich wache dann erstmal physisch auf und dann ist mein Körper wach und dann denkt mein Gehirn und solche Geschichten. Und aber dieser erste Moment morgens, wo mir so bewusst wird, ne? So, und das ist eigentlich das Aufwachen, ne? Bewusstwerdung. Ja, genau. Jeden Tag neu. Genau, und das natürlich dann einfach über den Tag zu erhalten und mit sich einzuchecken. Das ist so eine Sache, die mir dazu gerade kommt. Und das zweite, wie du es gesagt hast, quasi als wäre es unsere Aufgabe. Das finde ich interessant, weil da kann man wirklich verschiedenste Ebenen zu einnehmen. Und ich mag dieses Thema sehr. Beispielsweise denke ich, jeder Mensch hat eine Art Entwicklungsaufgabe oder vielleicht auch Entwicklungsaufgaben. So, und vielleicht ist es von unserer Generation jetzt so ein auf der einen Seite ein Privileg und auf der, ne, dass wir die Möglichkeit haben, uns auch viel um mentale Gesundheit irgendwie zu kümmern, weil wir jetzt weniger Struggles im Außen haben vielleicht als Generation im Vorfeld. Das ist schon auch so. Ne?
Ja.
Gleichzeitig wenn man sich anschaut, was mentale Gesundheit, also warum ist für uns mentale Gesundheit so wichtig? Ja, offensichtlich, weil da auch viel im Argen ist, ne? Und es ist gesellschaftlich gesehen vielleicht so eine Art Aufgabe, da Muster aufzubrechen und gewisse Dinge vielleicht nicht weiterzugeben. Und gleichzeitig ist mir aber auch total bewusst, wenn ich vielleicht irgendwann mal Kinder haben sollte, ich werde auch irgendwas weitergeben, was die dann bearbeiten müssen, dürfen, können. So, ne? Also es ist komplett klar, ich kann jetzt hier nicht den Zirkel durchbrechen und danach ist alles gut, aber ich kann einfach ein kleines Stück einfach irgendwie hin in Richtung einer bewussteren Gesellschaft wirken, indem ich einfach an meiner eigenen Bewusstwerdung mitarbeite und natürlich auch Strukturen im Außen und so weiter adressiere. Ne? Aber deswegen glaube ich, das ist so, also es ist von jeder Generation die Aufgabe, sich irgendwie Muster zu durchbrechen und bewusster zu werden, damit wir uns als Gesellschaft halt irgendwie so bewegen können. Und sowas läuft immer zyklisch. Aber ich rede mich da auch in Wahn, deswegen stoppe ich mal jetzt. Lass uns doch mal auf eine konkretere Ebene schauen. Ich habe ja in dein Buch mal reingeluschert, wie du schon vor Anfang an gesagt hast. Und das, was ich total gerne daran mag, ist, dass du ganz, ganz viele kleine Möglichkeiten gibst. So, wie lasse ich das hier los, wie lasse ich jenes los? Und ich habe mir da mal so ein paar Beispiele rausgesucht, die ich vielleicht auch interessant fände, hier jetzt mal anzureißen. Und ich finde, das passt nämlich total gut auf das, was wir eben besprochen haben. Nämlich, wie lasse ich eigentlich meine Vergangenheit los, wenn ich mich nicht davon bestimmen lassen möchte? Das ist jetzt mal ein richtig großes Feld, aber es ist auch ein Kapitel in deinem Buch. Und vielleicht kannst du uns ja hier so eine kleine Sneak Peek geben. Ja, wie lasse ich denn meine Vergangenheit los, wenn ich mich nicht davon bestimmen lassen möchte? Das klingt für mich nämlich, sage ich auch vorweg, nach etwas, was ich eigentlich nicht in ein paar Seiten bearbeiten kann, sondern in ein paar Jahren Therapie. Aber vielleicht hast du eine Abkürzung.
Ja, also das ist ein Thema, was super viele betroffen hat. Ich kam tatsächlich auf dieses Thema in meiner Live-Show, die ich mal gemacht habe, 2024 war es. Cool. Da haben die Menschen in der Pause, also meine Zuschauer, die Möglichkeit gehabt, auf Zettel Fragen zu stellen. Und ganz oft kam tatsächlich diese Frage, also es kam ganz oft das Wort Loslassen vor, deswegen bin ich auch auf das Buch gekommen. Und es kam aber auch diese Frage und da dachte ich mir, das ist super für ein Buch, weil das ist anscheinend ein Thema, was viele Menschen betrifft. Manchmal haben wir die Vorstellung, dass wenn wir die Vergangenheit loslassen möchten, dass das gleich bedeutet, wir vergessen jetzt alles, ne, was geschehen ist. Aber das bedeutet das ja gar nicht oder dass wir es jetzt leugnen oder irgendwie schönreden. Also so ist es ja nicht, sondern wir haben ja vorhin schon über Rollen gesprochen. Ich finde, das bedeutet vielmehr, dass man eine Rolle, die man lange eingenommen hat in seinem Leben, vielleicht neu schreibt, dass man sich mal hinterfragt, okay, welche Rolle habe ich lange eingenommen? Bei mir war es zum Beispiel nicht immer, ich sei die starke Sophie, sondern auch, ich bin die schüchterne Sophie, weil mir wurde ganz viele Jahre immer erzählt, oh Sophie, du bist so schüchtern, du bist so schüchtern und so weiter. Und ich dachte mal, okay, das ist jetzt anscheinend was Schlechtes. Also ich habe das dann irgendwann mit schlecht verbunden. Mhm. Und dann irgendwann, habe ich mal in Bremen studiert bei meinem ersten Studium und da hatte ich dann jemanden von meinem Au-pair-Jahr nach dem Abi erzählt, dass ich dann ein Jahr nach Amerika gegangen bin und wie cool das war und so weiter. Und dann hat die Person gesagt, oh, das war aber mutig von dir. Also das klingt jetzt nicht wie eine schüchterne Person, weil vorher haben wir über das Schüchternheit-Thema gesprochen. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, ja krass, ich bin ja gar nicht nur schüchtern, ich bin ja auch mal mutig. Und das ist ja auch mit anderen Eigenschaften so. Also häufig verbinden wir so eine Rolle oder Eigenschaft einfach mit unserer Person und haben dann so ein Schwarz-Weiß-Denken, ja, ich bin nur schüchtern oder ich bin nur unordentlich, aber niemand ist immer nur. Also man hat immer beide Seiten. Und ich finde, diese Rolle dann loszulassen und irgendwie neu mal zu schreiben, sich mal neu zu definieren, das schafft ganz viel Leichtigkeit im Leben.
Danke dir, das ist ja auch ein persönliches Beispiel. Ich versuche das mal herunterzubrechen. Also im Grunde sagst du, es geht darum, nicht so sehr in der Identifikation zu sein, oder?
Ja.
So, also die Ausgangsfrage war ja, wie lasse ich meine Vergangenheit los, wenn ich mich davon nicht bestimmen lassen möchte? Und die Antwort ist auf einer Metaebene,
du solltest dich nicht ausschließlich mit einem einzigen Aspekt deiner Vergangenheit identifizieren. Und das war jetzt eben konkret bei dir. Leute sagen, du bist so schüchtern und dann identifizierst du dich damit, ich bin jetzt die schüchterne Sophie, sondern du quasi machst eine korrigierende Erfahrung, sondern aber du fügst eine korrigierende Erinnerung beispielsweise hinzu, indem du bewusst sagst, ja, hier war ich aber doch mutig, ne? Und genau, hier bin ich doch aber auch mutig gewesen. Und vielleicht, und das ist, finde ich, ein interessanter Punkt. Ich ich analysiere das quasi so, damit auch Menschen, die jetzt hier quasi zuhören, das so als Anleitung für sich gerade nochmal mitnehmen können, ne? Wenn ich eben, vielleicht hast du das, lieber Mensch, der hier gerade zuhört, ja auch, dass du dir irgendwie denkst, ja, ich bin immer so und ich will eigentlich, also dann erstmal zu fragen, ah, stimmt das? Bin ich immer so? Oder ist das hier nicht eigentlich ein negativer Glaubenssatz? Ne, wir bleiben bei deinem Beispiel, ich bin immer schüchtern und ich wäre gerne doch viel extravertierter und würde viel mehr rausgehen wollen und bla bla bla. Bla 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 ist despektierlich, aber wir lassen es jetzt mal so und so weiter. Und dann halt zu sagen, okay, vielleicht finde ich ja aber eine Gelegenheit in meinem Leben oder vielleicht finde ich ja eine Erinnerung in meinem Leben, wo ich mal nicht so schüchtern war. Ne? Für dich war das eben die Erinnerung, dass jemand jetzt gesagt hat, okay, ey, du bist ja mutig, dass du da jetzt alleine ein Jahr in die USA gehst. Oder war die USA, oder? Du hast Amerika gesagt, ja, aber
genau.
Ist ja ein Unterschied.
Ja, USA mal. Meinte ich natürlich.
Ja, genau. Und das kann man vielleicht, aber und das ist klasse, ne? Weil das hat jetzt ja auch gar nichts mit Schreiben zu tun. Ich habe ja so ganz ganz spitz vorhin gesagt, ja, aber was ist, wenn ich nicht schreiben mag? Aber das kann ja jeder tun, einfach mal so in der Vergangenheit forsten. Welche Möglichkeiten oder welche Erinnerungen in meinem Leben gab es denn, wo ich mal so war, wie ich eigentlich gerne sein wollte? Und vielleicht finde ich ein, zwei Erinnerungen und dann stehen schon ein, zwei Erinnerungen meinem negativen Glaubenssatz gegenüber. Und hier geht auf einmal ein Spektrum auf und jetzt wird's interessant, weil dann, sobald ich einmal die Tür aufmache, das ist einfach so psychologisch, dann kommen auch immer noch mehr Erinnerungen und noch mehr Ideen. Und das ist was ganz, ganz Wertvolles. Und gleichzeitig, das ist ein Punkt, der für mich total wunderschön ist, sobald ich meine Aufmerksamkeit ja in eine Richtung lenke, kann ich auch, ich muss ja nicht nur in der Vergangenheit sein. Ich kann ja genauso gut, jetzt gerade geht es ja nur um Erinnerungen, aber ich kann ja auch schauen, wo ist denn jetzt gerade in der Gegenwart? Ich liebe das, weil das ist auch so ein Ding, da bin ich ja wieder voll im Bewusstsein, da bin ich wieder voll im Jetzt.
Ja.
Wo schenkt mir das Leben denn eigentlich gerade in der Gegenwart die Möglichkeit, mutig zu sein? Ja, für mich ganz konkret, jetzt gerade hier, wie ich hier sitze, ist es einfach so zu sprechen und die Dinge so darzulegen, wie ich denke, dass sie sind. Indem ich das mir hier jetzt mit dir in diesem Gespräch tue. Das ist, also ich habe das jetzt halt auch schon 200 Folgen lang gemacht, aber trotzdem erfordert es ja auch immer wieder neu Mut, so quasi Sachen darzustellen. Das ist einfach nur, was mir jetzt kommt. Und gleichzeitig kann ich auszoomen in die, oder nicht auszoomen, ja doch, kann ich quasi schauen in die Zukunft. Natürlich gucke ich immer aus der Gegenwart in die Zukunft, aber ich will einfach sagen, mach die Zeitachsen auf, guck aus der Vergangenheit, wo war ich denn mal vielleicht nicht schüchtern, sondern mutig? Wo gibt mir das Leben jetzt gerade die Gelegenheit, nicht schüchtern, sondern mutig zu sein? Beispielsweise, indem ich jetzt hier mit dir rede. Als einfaches Beispiel. Und wo gibt mir das Leben vielleicht in der Zukunft und nicht erst in 7 Jahren, sondern vielleicht auch heute Abend oder nachher in dem Meeting oder später, wenn ich mit meinen Freunden was essen gehe oder was auch immer. Wo gibt mir da denn das Leben die Möglichkeit? Und auf einmal sehe ich Möglichkeiten.
Ja.
Und zwar solche Möglichkeiten, die meinem negativen Glaubenssatz, den ich eigentlich loslassen will, gegenüberstehen.
Ja. So. Genau, finde ich auch ein super Punkt. Also das hilft uns auch wieder, nicht nur in der Vergangenheit zu leben, weil wir wollen uns ja hier in diesem Kapitel, wo ich darüber geschrieben habe, nicht davon definieren lassen, sondern dass wir auch im Hier und Jetzt arbeiten. Weil wir können natürlich super viel darüber nachdenken und erinnern, aber letztendlich müssen wir im Hier und Jetzt in unserem Verhalten ja was ändern. Und ich glaube, das Leben gibt uns sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also ich erlebe das auch ganz oft, dass ich zum Beispiel mache eine Sprachnotiz an meine Freundin und ärgere mich dann über irgendwas und reg mich dann auf. Und ein paar Minuten später kommt dann eine E-Mail mit einer Möglichkeit, dass ich halt in diese Richtung gehen könnte, wo ich hingehen wollte, wo ich mich eigentlich jetzt darüber aufgeregt habe, dass es vielleicht nicht geklappt hat. Und dann kommt eine E-Mail und dann denke ich so, tja, das war jetzt gerade ein Zeichen. Vielleicht ist jetzt das deine Möglichkeit, deinen Wunsch doch nachzugehen oder in die Richtung zu gehen, in die du gehen möchtest. Ich finde das immer ganz spannend, wenn man da die Augen aufhält, wie viele Möglichkeiten da aufploppen.
Ja, und das ist, glaube ich, einfach auch nochmal ein Punkt, den man vielleicht da abschließend sagen kann. Ne? Wir haben ja die Ausgangsfrage gehabt, wie lasse ich meine Vergangenheit los, wenn ich mich nicht davon bestimmen lassen möchte, vor allem nicht nur in der Vergangenheit zu leben. Ne? Ich kann die Vergangenheit, ich kann schauen, wo gab es in der Vergangenheit Beispiele, die anders waren, und ich kann vor allem im Jetzt und in der Zukunft schauen, wann kann es denn anders sein. Ja? Also es ist einfach eine veränderte Haltung dem Leben und der Welt gegenüber, nämlich eine Haltung der Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, das ist etwas, was aus meiner Perspektive super wertvoll ist.
Ja, das ist so ein, Möglichkeiten ist vielleicht so ein Wort, was ihr euch hier aus der Folge auf jeden Fall mitnehmen könnt.
Es ist super viel möglich. Es ist super viel möglich. Das finde ich beispielsweise, ich spreche ja hier gerade mit dir, Sophie, du schreibst gerade nicht dein erstes Buch, sondern dein drittes. So, ne?
Beziehungsweise, das ist schon fertig. Ich schreibe jetzt gleich bald an meinem vierten. Ja, gleich jetzt sofort.
Jetzt sofort nebenbei. Ne?
Also genau, so,
nebenbei. Mit einer Hand hältst du das Mikro, mit der zweiten schreibst du.
Ja, das wäre gut, wenn das möglich wäre. Man würde sehr viel Zeit sparen.
Nein. Also als Psychologin, da muss ich dir sagen, Fokus bitte auf eine Sache.
Ja, das stimmt. Ich muss mich da auch selber ganz oft stoppen im Alltag, dass ich nicht zu viel gleichzeitig mache. Ich habe ja auch ADHS-Tendenzen und dann fängt man was an und ach, das wollte ich auch noch machen, und dann bringt man das eine nicht zu Ende. Da muss ich mich auch selber immer stoppen.
Stoppen ist ein guter Punkt. Ich würde gerne mit dir nochmal eine zweite Frage besprechen, und zwar eine, die so groß ist, dass ich mich auch schon wieder gefragt habe, wie kriegst du es hin, das in so ein Kapitel runterzudampfen? Aber wir werden jetzt drüber sprechen. Wie lasse ich toxische Menschen und ungesunde Beziehungen los, die mir nicht gut tun?
Ja, das war auch ein Thema, was ich häufig gehört habe, nicht nur in den Live-Shows, sondern auf Social Media ist das ja auch in den letzten Jahren sehr viel Thema geworden.
Großes Thema. Klingt gut.
Und bei toxischen Beziehungen ist es ja so, dass da häufig alte Bindungsmuster dahinter stecken. Also ich finde, es hilft immer, dass man sich erstmal bewusst macht, was habe ich denn für einen Bindungsstil? Bin ich vielleicht der ängstlich vermeidende Typ, oder habe ich eine sichere Bindung, aber trotzdem irgendwie immer Pech mit Beziehungen? Wenn man da sich selbst erstmal hinterfragt, warum fühle ich mich denn immer von solchen Menschen angezogen? Warum ist das hier so ein Kreislauf, den ich immer wieder durchlebe? Und
da muss ich einmal ganz kurz reingehen, aber woher weiß ich denn, welchen Bindungsstil ich habe? Also wenn ich, stell dir mal vor, ich habe mich jetzt noch gar nicht so viel damit beschäftigt und jetzt höre ich deine Antwort, ja, ich muss mal gucken, was für einen Bindungsstil ich habe. Wie kriege ich raus, welchen Bindungsstil ich habe?
Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Also da gibt's super viele Bücher zu, wo es ganz ausführlich beschrieben wird. Natürlich kann man das auch in einer Therapie erfahren. Wenn man jetzt gerade in einer Therapie ist, kann man das vielleicht mal im Therapeuten oder Therapeutin sagen, ach übrigens, ich will jetzt mal rausfinden. Vielleicht macht er oder sie das ja mit dir. Aber ansonsten gibt's auch sehr viele Möglichkeiten, YouTube-Videos oder Bücher, wo man sich da so ein bisschen belesen kann. Und dann gibt's da auf jeden Fall Punkte, woran man erkennen kann, hey, wenn diese Punkte auf dich zutreffen und man dann sagt, oh ja, das bin ich, dann weiß man schon, okay, es geht vielleicht in diese Richtung. Wichtig ist aber auch zu sagen, dass wir natürlich auch von mehreren Bindungsstilen Punkte haben können, die auf uns zutreffen. Also wir sind meistens nicht nur ein Stil, sondern wir haben so vieles in uns, und das kann sich ja auch über die Jahre ändern. Also es kann sein, dass wir früher mal ein unsicherer Typ waren und durch korrigierende Erfahrungen, gesündere Beziehungen haben wir uns dann in eine sichere Bindung begeben, oder umgekehrt kann natürlich auch sein.
Kannst du einmal die wichtigsten Bindungsstile nennen?
Ja, also wir haben einmal die sichere Bindung, also wenn wir meistens gesunde Beziehungen haben, uns auch mit Nähe wohlfühlen und uns nicht so schnell eingeengt fühlen, sage ich mal, von Nähe, gibt's ja auch viele Menschen, und einfach sagen würden, okay, Beziehungen, die brauche ich für mein Wohlbefinden, die machen mir jetzt keine Angst oder unangenehme Gefühle, sondern die geben mir ein gutes Gefühl. Das würde ich sagen, ist die sichere Bindung. Dann haben wir die sicher ambivalente Bindung, die unsicher ambivalente Bindung, meine ich. Ambivalent heißt widersprüchlich. Also das ist einerseits, ich möchte Nähe, aber dann kann es mir doch irgendwie ganz schnell wieder zu viel werden. Und dann ist das immer so ein Hoch und Tief. Also es ist auch ganz viel Eifersucht dabei. Mhm. Also geht auch in sehr eine sehr ungesunde Richtung. Und dann haben wir auch noch eine andere unsicheren Bindungstyp, der in die ängstlichere Richtung geht. Das sind dann, würde man sagen, die Bindungsängstler, die dann gleich sagen, okay, ich möchte nur hier oberflächliche Beziehungen, auch vielleicht nur sexuelle Beziehungen, aber bloß keine Nähe, bloß keine Tiefe, das macht mir Angst. Genau. Und dann gibt's noch den desorganisierten Stil, der wurde ein bisschen später in der Forschung rausgefunden. Das ist dann so ein bisschen was von beiden unsicheren Typen gemischt. Und das ist häufig bei Kindern, die zum Beispiel ohne feste Bezugspersonen aufgewachsen sind, zum Beispiel in Waisenhäusern, in Pflegefamilien, die dann einfach Liebe und Nähe mit Gefahr verbinden, weil die nie wussten, was bedeutet denn jetzt wirklich eine Mama oder einen Papa zu haben. Und für die ist das so, Nähe und Verbindung ist das ganz, ganz fremd.
Okay, also es geht grundsätzlich um die Muster, die ich gelernt habe durch meine Bezugsperson. In der Regel sind das die Eltern, es kann aber natürlich je nach Biografie auch jemand anders sein. Du hast ja Beispiele gerade auch schon genannt. Wenn ich jetzt in einem Kinderheim beispielsweise aufwachse, dann habe ich andere Bezugspersonen oder vielleicht auch im schlimmsten Fall kaum Bezugspersonen. Aber um es nochmal zu wiederholen, du hast gesagt, es gibt den sicheren Bindungstypen, es gibt sicher ambivalent, das heißt, es ist so ein bisschen hin und her, heiß-kalt, kennen vielleicht auch Leute aus ihrer Biografie, kann ja jeder mal so mit sich einchecken. Unsicher heißt, oh, ich will eigentlich keine große emotionale Bindung, es geht ja immer in der Regel um die Emotionen, ne? Also körperlich, ja, okay, vielleicht, aber ja, emotional dann lieber nicht. Und desorganisiert heißt, ich bin hier ganz, folge gar keinem regelmäßigen Muster, sondern es ist
alles gefährlich irgendwie.
Alles gefährlich. Ja. Bindung, Beziehung ist gefährlich. Und das spiegelt eigentlich wieder in der Regel, also diese Bindungsstile spiegeln wieder die Bindung, die ich zu meinen Bezugspersonen, aka Eltern, in der Regel hatte. So würde ich mal sagen. Und das heißt, ich habe ja gerade eben so ein bisschen dir die Frage, oder ich habe gerade eben dir die Frage gestellt, ja, wie lasse ich toxische Menschen, ungesunde Beziehungen los? Hast du gesagt, ja, mal sich den eigenen Beziehungs- oder Bindungsstil anschauen. Das heißt, den eigenen Bindungsstil anzuschauen, bedeutet immer auch in die eigene Vergangenheit zu schauen. Ich habe vorhin gesagt, in einer Spannung kannst du nicht ausweichen. Du kannst nur entweder auf sie zugehen. Und ich glaube, genau das wäre ein Beispiel dafür. Ich schaue mir an, was ist denn eigentlich meine Vergangenheit? Was ist denn meine Biografie? Oder ich schaue mir das nicht an und lebe halt mein Leben lang ambivalent.
Genau.
Unsichere Beziehung und bin darin aber eigentlich nicht so richtig glücklich. Und ich glaube, viel liegt auch im Annehmen, ne? Also man darf ja auch sagen, beziehungsweise eine wichtige Sache, die ich beispielsweise in Therapie gelernt habe, ist, ich werde meine Muster nicht los, ne? Ich werde meine ganz, ganz, ganz grundlegenden Muster, die werden für immer bleiben. Aber ich kann kompetenter darin werden, damit umzugehen.
Ja.
Und das entlastet ja auch total. Das heißt, ich darf wissen, ich werde für immer von diesem Typ Menschen irgendwie angezogen sein oder für immer von dieser Verhaltensweise total genervt sein, tendenziell natürlich jetzt gesagt.
Ja.
Aber weil ich das um mich weiß, kann ich natürlich schauen, okay, mit was für Menschen umgebe ich mich tendenziell, mit was für Menschen gehe ich in Beziehungen tendenziell und was brauche ich nicht und wo habe ich eben rigidere Grenzen oder eben auch ein bisschen, bin ich da ein bisschen weicher. Und um jetzt nochmal, ich möchte so einen kleinen Fahrplan auch bauen für die Menschen, die zuhören, für diese Frage, die ich jetzt aufgemacht habe, wie lasse ich toxische Menschen, ungesunde Beziehungen los, die mir nicht gut tun, ist erstmal zu schauen, was ist das denn eigentlich, ne? Vielleicht hat da ja mein Beziehungspartner einen total vermeidenden Beziehungsstil und das tut mir nicht gut, das ist aber das, was ich kenne von meinen Eltern beispielsweise und deswegen kann ich verstehen und deswegen ist der Verstand ja so eine ganz glorreiche Geschichte, deswegen kann ich verstehen, warum mich jetzt dieser Mensch total anzieht und warum das irgendwie sich anfühlt wie zu Hause, aber das war ja eigentlich gar nicht cool. Und jetzt sind wir wieder bei dem Ding. Es ist meine Aufgabe, vielleicht auf individueller Ebene gehe ich ganz stark davon aus. Es ist meine Aufgabe, Muster auch, ja, auflösen kann ich sie nicht, aber ich kann so ein bisschen vielleicht einfach damit gelingen, da umgehen und dann eben schauen, okay, Ja. Wo will ich denn eigentlich hin? In welche Richtung möchte ich mich denn vielleicht so ein Müh entwickeln? Wie lasse ich toxische Menschen, ungesunde Beziehungen los? In die Vergangenheit schauen und schauen, was ist eigentlich mein Anteil hier und wo möchte ich eigentlich hin? Ja. Würde ich jetzt mal so rausziehen, aber du bist die Psychologin, von daher ergänzt doch nochmal.
Das hast du auf jeden Fall gut gesagt. Das war auch ein Punkt in meiner Therapie, den ich für mich auch persönlich sehr gut lernen konnte. Manchmal hast du ja Menschen im Leben, die einfach in deinem Leben sind und die so Eigenschaften zeigen, die für dich vielleicht sehr, sehr schwer waren. Sei es jetzt narzisstische Eigenschaften oder einfach so doofe Angewohnheiten, über die du dich lange aufgeregt hast. Und da meinte auch meine Therapeutin zu mir, ja, wenn du diesen Mensch wirst du immer in deinem Leben haben. Du kannst natürlich sagen, hier, ich mache radikalen Cut und lass den komplett gehen und möchte mich da trennen. Das geht auch, in manchen Situationen ist es aber vielleicht auch einfach nicht möglich. Dann kannst du halt schauen, was kann ich denn für Strategien ich selber entwickeln, um damit besser umzugehen. Und das hat mir so ein Gefühl von Macht zurückgegeben. Ach krass, ich bin ja in dieser Situation gar nicht hilflos. Ich bin dem nicht hilflos ausgesetzt und ich kann sagen, okay, ich suche mir jetzt vielleicht eine neue, gesunde Strategie, damit besser umzugehen. Und das hat mir persönlich sehr viel Last und Druck genommen. Und ich glaube, das kann vielleicht auch den Zuhörern ganz gut weiterhelfen. Also, dass man nicht immer nur mit dem Finger auf andere zeigt. Ja, man neigt ja gern dazu, weil das auch einfacher ist, als zu sagen, ach ja, ich habe ja vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass diese Menschen immer wieder in mein Leben kommen, weil ich so eine Vergangenheit habe oder weil ich vielleicht versuche, jetzt hier was zu heilen in mir, was noch nicht geheilt wurde. Ja, aber wenn man sich dem bewusst wird, dann kann man auch in die Zukunft schauen und sagen, okay, eigentlich möchte ich solche Beziehungen gar nicht mehr. Was muss ich denn dafür tun?
Ja, man hat selber immer auch einen Anteil. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn es ist, nicht zu gehen. Aber guter Übergang. Wir gehen nämlich jetzt nochmal zu einer letzten Frage. Du hast ja wirklich da sind einige Kapitel drin. Also wir haben hier vielleicht ein 10% maximal bearbeitet dann. Wie lasse ich den Wunsch nach Perfektion los? Ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, was einfach viele Menschen interessiert. So. Und Perfektionismus ist ja auch ein Thema neben Beziehungen und Beziehungsbindungsmustern, was viele Menschen total berührt. Ja, wie lasse ich meinen Wunsch nach Perfektion los? Hast du da so ein paar knappe Antworten drauf? Was man hier so in so einer Podcast-Folge gut mitnehmen kann und nicht, wofür man 3 Jahre Therapie machen muss.
Ja, also Perfektion, da habe ich tatsächlich, ich habe gestern eine Podcast-Folge aufgenommen und da habe ich auch drüber gesprochen und ich finde das ganz interessant, dass Perfektion auch eigentlich eine Art Schutzmechanismus ist. Also wir versuchen uns mit dem perfektionistischen Verhalten auch wieder vor etwas zu schützen. Das kann dann auch wieder vielleicht ein Glaubenssatz sein, der so lautet wie, ich bin nur liebenswert, wenn ich keine Fehler mache oder wenn alles perfekt ist. Und das löst natürlich enormen Druck aus. Und manche sehen vielleicht diese Perfektion auch als Stärke an, ne? Also nur wenn ich das so perfekt mache, dann ist mein Leben so oder entwickelt sich so in die Richtung, wie ich es haben möchte. Und das ist natürlich dann auch mit der Angst verbunden, ja, wenn ich dann jetzt etwas nicht perfekt mache, wer bin ich denn dann? Weil man hat sich ja auch ganz lange damit identifiziert. Das hat man vielleicht auch als Teil seiner Persönlichkeit gesehen. Und wenn das dann weg ist, ja, wer bin ich denn dann? Die Frage kommt auch oft auf. Ich finde, da ist es dann hilfreich, sich nochmal den Folgen bewusst zu werden, die Perfektionismus für einen hat. Klar kann das auch positive Effekte haben, ne? Man kriegt Dinge schnell geschafft, ist vielleicht gut organisiert und so weiter und so fort. Aber wenn man dann Symptome hat, wie man ist ständig gestresst, man kommt nicht zur Ruhe, man kann sich nicht einfach mal aufs Sofa legen, ohne zu denken, oh, jetzt müsstest du aber eigentlich noch das und das und das machen. Wenn man mit diesen, sage ich mal, Verhaltensweisen und Denkweisen lebt und das über viele Jahre, dann kann das so doll Druck ausüben, dass das auch in einem Burnout enden kann, ja, also Burnout entsteht ja vor allem im Kopf, dann sollte man sich bewusst machen, okay, an was halte ich denn jetzt hier fest, was meinen Perfektionismus überhaupt so stark hat werden lassen, und das ist häufig, sind wieder diese Glaubenssätze.
Ja, naja, also ein Satz, der für mich auch total hilfreich ist oder den ich super wertvoll finde, ist, wo viel Perfektionismus ist, ist in der Regel auch viel Angst.
Denn, definitiv.
Ja, Angst ist oder Perfektionismus ist die kleine Schwester von Angst oder wie man es auch bezeichnen möchte, aber ja, das stimmt. Die Angst vor Fehlern, die Angst, Sachen falsch zu machen.
Genau, die Angst nicht zu genügen, nicht liebenswert zu sein, wenn mal etwas nicht perfekt ist. Und wenn man dann eher mal auf die Angst schaut, woher kommt das, wie kann ich damit arbeiten und das hinbekommen, dann lässt auch der Perfektionismus mit der Zeit nach.
Ja, und wo wir bei Angst sind, sind wir auch wieder fast beim Anfang unserer Fragen. Von daher finde ich, haben wir hier eine wunderbare Rutsche. Ich möchte aber das Ganze noch gar nicht abmoderieren, sondern ich würde gerne dich deine ganz persönlichen 5 Tricks und Hacks für mehr Wohlbefinden im Alltag einmal fragen. Hast du da was dir, Sophie, so richtig hilft oder was das kann sein, eine Tasse Tee, das kann sein, deine Joggingrunde, was auch immer. Was sind so für dich persönlich 5 Tricks und Tipps für mehr Wohlbefinden im Alltag?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich finde Dinge, auf die man sich freuen kann, die man so nur als kleinen Mini-Moment für sich hat, jeden Tag, finde ich immer super. Das ist bei mir zum Beispiel die erste Tasse Cappuccino am Tag. Ich liebe Cappuccino und darauf freue ich mich jeden Morgen. Oh, gleich kann ich mein Cappuccino trinken. Und das ist für mich so ein Moment, wo ich mal zur Ruhe komme, wo ich einfach mal ankommen kann und das auch genießen kann. Das finde ich, ist der erste Punkt. Dann, was mir ganz gut geholfen hat, vor allem auch in meiner Selbstständigkeit, weil ich bin ein Mensch, der dazu neigt, sich immer sehr viel vorzunehmen und sehr viel, wie ich vorhin gesagt habe, gleichzeitig machen zu wollen, dass ich mir tatsächlich so kleine Pausen auch einplane im Tag und sage, okay, zu der Uhrzeit zum Beispiel gehst du jetzt mal 10 Minuten raus. Mit meinen Hunden muss ich sowieso regelmäßig raus und das ist für mich immer ein guter Moment zu sagen, okay, jetzt mal kurz Arbeit zur Seite, ich gehe jetzt mal raus und fühl mal in mich rein oder quatsch mal kurz mit einer Freundin, während ich mit meinen Hunden gehe. Und ich finde, in solchen Momenten, dann kommen auch immer noch mal ganz viele neue Ideen auf einen zu, wo man dann sagt, ah ja, Mensch, das ist ja voll inspirierend, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und das kommt gar nicht in Momenten, wenn man nur bei der Arbeit ist, sondern wenn man einfach mal rausgeht und mal nicht gerade arbeitet. Das ist der zweite Punkt. Dann finde ich auch wichtig, Grenzen zu halten zwischen, wo wir gerade beim Thema Arbeit waren, zwischen Arbeit und das bin ich, das ist jetzt meine Me-Time oder das ist jetzt meine Familienzeit. Weil ich finde, manchmal verschwimmt das so ein bisschen, vor allem wenn man sehr viel oder auch sehr persönlich in seiner Arbeit steckt, kennen viele Selbstständige, dann fällt es schwer zu sagen, okay, jetzt ist mal Schluss, jetzt fängt mal mein Leben außerhalb der Arbeit an. Das ging mir am Anfang total oft so und da habe ich mir wirklich Grenzen gesetzt und gesagt, jetzt zum Beispiel 15 Uhr geht mein Laptop aus und dann ist Familienzeit und das hat mir geholfen, einfach so einen klaren Rahmen zu haben und dann nicht so eine Seite von meinem Leben total zu vernachlässigen und mich in einer voll so rein zu powern und dann keine Energie mehr für den Rest zu haben. Das ist der dritte Punkt. Dann fehlen noch 2. Jetzt muss ich kurz überlegen. Was hilft mir denn noch? Dann würde ich noch sagen, hilft mir, wie wir vorhin schon gesagt haben, so einen Kanal zu schaffen für Emotionen, die mal im Alltag vielleicht zu kurz kommen. Und ich mache das gerne. Ich bin ein Sprachnotizen-Fan. Ich mache all meinen Freunden immer Sprachnotizen. Ich bin auch ganz bekannt für ganz lange Sprachnotizen. und das hilft mir immer. Das ist dann auch neben dem Schreiben mein Kanal, dem mal so Raum zu geben, vielleicht mal Luft abzulassen und sich mal auszutauschen über Dinge. Und ich finde, das hilft auch immer total, denn auch einmal eine andere Perspektive zu hören von Menschen, die vielleicht gerade gar nicht in deiner Situation involviert sind, sondern das mal von außen betrachten können. Das, finde ich, hilft nochmal so andere Blickwinkel zu bekommen und da vielleicht eine bessere Lösung zu finden für ein Problem. Und das trägt dir dann auch letztendlich zum Wohlbefinden bei. Und der fünfte Punkt, würde ich auf jeden Fall sagen, regelmäßig Bewegung und Sport. fällt mir jetzt natürlich mit meinen drei Kindern noch schwerer, da Zeit zu finden, regelmäßig Sport zu machen. Aber ich versuche es trotzdem. Da muss man sich sehr viel absprechen mit dem Partner und mit der Familie und so weiter. Aber ich brauche das auch einfach für mein Wohlbefinden, dass ich nicht nur geistig das mache, was mir Spaß macht, jetzt zur Arbeit oder außerhalb der Arbeit, sondern dass ich mich auch körperlich bewege und die Energie rauslasse und für meinen Körper und meine Gesundheit was tue.
Ja, unbedingt. Das kann ich auf jeden Fall nachfühlen. Ich danke dir. Das waren spannende Punkte. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben. Ich werde sie einmal hier jetzt wiederholen. Vor allem aber werde ich sie Humans Are Happy Newsletter demnächst verschicken. Da verschicke ich nämlich regelmäßig diese große Liste an Tricks und Tipps, die von den verschiedensten Menschen ganz persönlich sind. Und da kann auch jede und jeder Hörerin mitmachen. Also wenn du Lust hast, diese Liste auch zu erweitern, dann schick mir gerne deine 5 Tricks und Tipps an hallo@humansarehappy.org oder per Instagram. Und diese Liste wird regelmäßig aktualisiert und erweitert und im Newsletter versendet. Von daher log dich oder melde dich dafür gerne an auf meiner Website humansarehappy.org oder über den Link in den Shownotes. Und ich wiederhole jetzt nochmal, was du gesagt hast, liebe Sophie, weil gerade der erste Punkt, der hat mich total gefreut. Da hast du nämlich gesagt Cappuccino. Aber eigentlich, weißt du, was ich gehört habe? Vorfreude. Schaff dir Events, auf die du dich freust. Vorfreude ist so ein richtig toller Anker. Und das kann natürlich sein, dass es für dich der Cappuccino ist. Außerdem sich selber den ersten Cappuccino morgens zu machen. Ich sehe hinter dir deinen Siebträger.
Ja, genau.
Genau. So, ist eine klasse Sache. Aber wie gesagt, sich einfach immer wieder, und das muss jetzt nicht der nächste Urlaub sein, das kann eben auch der nächste Cappuccino sein. Genau. Kleine Dinge im Alltag, auf die man sich freut, das ist eine wertvolle Sache, kleine Pausen zu schaffen. Da geht natürlich der Cappuccino auch wunderbar mit einher, wäre Punkt Nummer 2. Eine klare Grenze zwischen Arbeit und Privat finde ich auch total wichtig oder grundsätzlich, man muss sich nicht gegen alles und jeden abgrenzen, aber manchmal zu sagen, und jetzt ist Zeit für mich oder jetzt ist Zeit für die Familie oder jetzt auch Zeit für Arbeit, voll fein, aber da eine vernünftige Struktur reinzubekommen, kann ich absolut nachfühlen. Dann Emotionen fließen lassen und den eigenen Kanal finden. Da haben wir heute ja auch am Anfang viel drüber gesprochen. Es kann Schreiben sein, es können Sprachnotizen sein, es kann, wie gesagt, ein Sharing-Format sein, es kann eine Podcast-Folge sein, die man aufnimmt. So, ne? Hier fließen ja auch viele Emotionen. Oder eben Bewegung und Sport fühle ich sehr nach. Gestern Abend gerade 2 Runden Krav Maga gehabt und mich ordentlich mit Leuten gespart.
Tut mir das immer macht sehr, mein sehr Sohn, gut. Mein großer Sohn übrigens auch Krav Maga.
Ja, sehr gut. Ich finde das super. Also, aber das sind super schöne Punkte und ich finde das vor allem so hilfreich, weil dann wird das mal anfassbar, ne? Wir reden hier ja auch viel über sehr abstrakten Kram, ne? Loslassen, Bindungsmuster, Beziehungsmuster, Ängste, Spannungen, innere Konflikte. Cappuccino. So, und da kommt das Leben auf den Punkt. Im Latte Art.
Genau, ja.
Schönes kleines. Oh, da kann ich eine Sache ergänzen. Was mir auf jeden Fall auch immer viel Freude macht, ist kleine süße Sidequests und Sideprojekte. Wir haben in unserem Coworking Space nämlich auch einen wunderbaren Siebträger stehen. Und ich bin wirklich kein großer Profi in Latte Art, aber ich freue mich immer, wenn ich so ansatzweise Herzen hinbekomme im Milchschaum. Dann denke ich mir, super, damit. Und vor allem macht das nicht nur mir eine Freude, sondern immer auch CoworkerInnen, weil wir haben so einen Doppeldurchlauf. Das heißt, ich kann immer entweder nur einen Doppelten trinken oder muss für 2 Leute einen machen. Und weil ich nicht die ganze Zeit viel Kaffee trinken möchte, müssen wir auch immer anderen Leuten einen anbieten. Das ist ein Strukturelement dort. Ist auch egal. Aber dann für andere Leute so ein Herz in den Milchschaum reinzugießen, das ist was Schönes. Ja. Daraus ziehe ich auch viel Freude. Das möchte ich hier einfach nochmal ergänzen, weil Freude wird ja mehr, wenn man sie teilt. Und dieser Podcast heißt Humans Are Happy. Von daher darf ich das.
Ja. Ach, das war doch ein schönes Schlusswort. Perfekt.
Ja, das stimmt. Es wäre fast ein schönes Schlusswort. Ich habe aber noch 2 kleine Fragen an dich.
Ja.
Und zwar, du bist ja Profi im Bücherschreiben. Du schreibst ja, während wir unsere Folge hier einsprechen, schon mit der rechten Hand oder linken, mit der du nicht das Mikro hältst, dein 4. Buch. Aber jetzt mal unabhängig von den Büchern, die du schreibst, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
Das ist aber eine interessante Frage, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Welchen Titel würde es tragen? Da muss ich kurz überlegen. Mhm. Muss jetzt kreativ werden. Ich würde sagen, da ich ja viel in meinem Leben mit Ängsten zu tun hatte oder mit einer bestimmten Angst auch, du bist nicht deine Angst oder ich bin nicht meine Angst. Das finde ich ein Satz, der hat mir sehr gut geholfen, mich mehr abzugrenzen von meiner Angst und das einfach nicht zu meiner Person zu machen, sondern etwas, das zwar jetzt in meinem Leben immer noch ist und auch mal noch stärker dazugehört hat, aber das hat mir geholfen zu sagen, hey, ich bin auch noch jemand außerhalb meiner Angst.
Mhm. Ja, das finde ich schön. Danke, dass du das teilst. Letzte Frage. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
Mhm. Ich habe letztens eine Frage gelesen aus meinem Kartenset von meinem letzten Buch, die ich gerne den Leuten stelle, weil es häufig eine Frage ist, wo viele sehr lange drüber nachdenken müssen. Welchen Wunsch hast du schon lange in dir, den du dir nicht erlaubst zu leben? Das fand ich eine tolle Frage, weil ich glaube, viele von uns haben vielleicht seit der Kindheit einen bestimmten Wunsch oder der hat sich vielleicht auch erst später entwickelt, aber man hat sich dann vielleicht selbst irgendwie davon abgehalten, weil man gesagt hat, ach nee, das ist jetzt aber unvernünftig, das kannst du nicht machen, mach lieber was Vernünftiges oder so. Aber in uns steckt immer noch so ein kleines Kind, was sagt, oh, ich will das aber mal ausprobieren. Und das finde ich ganz schön, da einfach mal nachzuforschen.
Danke. Ich finde diese Frage wahnsinnig toll und das ist wirklich ein gutes Schlusswort.
Genau.
Welchen Wunsch hast du schon lange in dir, den du dir nicht erlaubst zu leben? Ja, ich glaube, damit diese Folge zu beenden, ist eine super Sache. Also Sophie, ich danke dir von Herzen für dieses lebendige Gespräch. Es hat mir ganz, 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 ganz viel Freude gemacht.
Mir auch.
Den Link, um dein Buch vorzubestellen, den gibt's natürlich in den Shownotes und alle weiteren Infos und Links zu dir auch. Ne? Bist ja auch viel auf Instagram unterwegs, da gerne auch mal vorbeischauen.
Genau.
Und liebe Sophie, wenn du möchtest, dann gehen die letzten Worte jetzt an dich.
Ja, ich danke euch. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann könnt ihr schon mal stolz sein, dass ihr so bereit wart, sehr viel zu reflektieren. Und ich bin gespannt, was Leon mir noch sagt, was für Rückmeldungen kommen. Und vielleicht habt ihr durch die Folge was für euch rausgefunden, wo ihr gesagt habt, das war für mich jetzt ein großer Aha-Moment. Jetzt weiß ich, in welche Richtung ich gehen kann. Da bin ich ganz gespannt drauf. Und ja, also bleibt auf jeden Fall bei uns beiden auf dem Laufenden. Da wird noch sehr viel kommen.
So nämlich.
Genau.
In dem Sinne. Danke für deine Zeit. Danke, dass du heute hier warst. Und danke an alle Menschen, die bis hierhin hören. Ihr seid super und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.